Deutschlandfunk Kultur heute.
Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal, er soll in die Académie Française gewählt werden. Die kurdisch-syrische Dichterin Walid Nabi über Kämpfe in Aleppo und die Kraft der Kunst und Pictures and Performances, Bilder und Aktionskunst des Jack Goldstein. Das ist Kultur heute und dazu lädt sie Michael Kühler ein. Willkommen. Das Wahlprogramm, der Regierungsentwurf der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, verlangt auf 10 Seiten Patriotismus fördern, kein Staatsgeld für antideutsche Kunst und Kultur oder kein Geld für Provenienzforschung, so heißt es da. Nicht Kultur ist da ein Feuerwerk, sondern umgekehrt, wörtlich Feuerwerk ist Kultur, so heißt es im Regierungsentwurf unter Römisch 3 Kultur und Integration. Mit Maike Reichel, dem Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg, habe ich darüber gesprochen, ihn gefragt, was also ist demnach deutsche Kultur, Kulturpolitik im Regierungsentwurf der AfD für Sachsen-Anhalt.
Ja, also in den Augen der AfD bedeutet natürlich deutsche Kultur oder Kulturpolitik ja vor allen Dingen Betonung und institutionelle Förderung rein deutscher Geschichte und Identität, vor allen Dingen positiver Geschichte, also das wehrhafte deutsche Volk von 1813, das den ausländischen Aggressor zurückschiebt, das gehört mit hinein. Die staatlichen Kultur- und Bildungsangebote sollen ja neu justiert werden, im Blick so auf eine rein nationale, patriotische Leitkultur. Da geht es darum, dass nur deutsche Stücke noch auf den Markt kommen, die also von Goethe, Schiller, Kleist oder anderem, die von der AfD als wertvoll betrachtet werden, sollen vorgestellt werden. Und vor allen Dingen jede Strömung, die als nicht-deutsch oder gar multikulturell interpretiert werden könnte, wird abgelehnt, wird eingeschränkt. Und also alles Auswärtige soll hier verschwinden. Deutschland bleibt deutsch, könnte man sagen. Das passt so in die Linie. Und alles, was da nicht hineingehört, wird nicht mehr gefördert. Das heißt, die Kulturzensur in allen Dingen soll dann durch die AfD erfolgen.
Ein vernünftiges Deutsch durchsetzen, Anti-Wokeness-Programm, Patriotismus fördern, kein Staatsgeld für, ich zitiere, antideutsche Kunst und Kultur. Was ist damit konkret kulturpolitisch gemeint? Wenn ich lese, dass, wie Sie es auch schon gerade gesagt haben, im öffentlichen Raum auch die Bühnenkunst an die Leine gelegt werden soll und die Kunst unserer Tage dieser Verantwortung nicht gerecht würde, ich habe wieder zitiert, sind da Eingriffe in Spielpläne zu fürchten?
Ja, also da bin ich mir sicher, dass hier, wenn von der AfD sogenanntes Staatsgeld fließen soll, muss das natürlich vorher auch sicherlich durch eine Art Zensur gehen. Und wenn da etwas durch die Lappen geht, kann ich mir vorstellen, dass dann das ein oder andere dem Theater oder der Oper gestrichen wird. Das heißt, hier wird also wirklich sehr stark eingegriffen in Kultur, quasi Kulturpolitik, wie man sie sich eigentlich gar nicht vorstellt, jenseits von Geld geben und man soll die Kultur natürlich das machen. Die Kultur soll lupenrein deutsch sein. Also das passt dazu natürlich zu der Kampagne, die sie immer geführt haben, Stolzpass auf deutsche Geschichte etc. Das würde unsere Gesellschaft ja um Generationen zurückwerfen und das ist ganz schlimm, auch wenn man sich anschaut, der Grundkonsens im Umgang mit dem Thema Nationalsozialismus wird ja aufgekündigt. Also wir haben hier eine Reihe von einer Kulturwendung hoch drei, eine Kulturverschiebung, ein Kulturkampf, wie wir ihn so noch nie erlebt haben.
Auch die Einrichtung, der Sie vorstehen, die Landeszentrale für politische Bildung, wird angegriffen und im Text als linke Indoktrinationsanstalt bezeichnet und beschimpft. Herr Reichel, bekämpfen Sie etwa gesunden Patriotismus?
Also das tun wir nicht. Also wer uns kennt, weiß, wir lassen Menschen selbst entscheiden. Wir haben den Beutelsbacher Konsens, auf den wir uns immer wieder zurückziehen, dass die eigene Meinung nicht das Prä hat, sondern wir stellen alles dar, was es links und rechts gibt, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Es gibt keine Beeinflussung. Und jeder Mensch, und das ist wichtig, soll selbst entscheiden. Wenn man sich mal anschaut, wir haben ein Programm, wo wir vom Links- bis Rechtsextremismus informieren, historisch-politische Bildung und vor allen Dingen auch vor 1933. Aber die AfD ist natürlich nun bei uns auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und dann haben wir auch die Pflicht, darüber zu informieren und das stört sie natürlich. Themen wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, wo junge Menschen selbst entscheiden, dass sie diesen Titel nehmen, das machen wir nicht und sagen, ihr müsst das machen. Und darum entscheiden sie sich auch mal gegen die AfD, das kann auch passieren. Alles, glaube ich, was links von der AfD ist und sich nicht in ihr äußerst konservativ nationales Bild passt, ist einfach links und linksextrem. Und damit müssen wir davon ausgehen, dass egal was wir machen, die AfD uns immer oder andere auch, die nicht ihrer Meinung sind, als links oder linksextrem einstuft.
Wenn ich lese Altbaubestand retten, deutsche Bautradition fördern, dann ist das im eigentlichen und übertragenen Sinne ja der Versuch, in das Bild, in die Architektur, also die sichtbare und auch im übertragenen Sinne des Landes einzugreifen.
Ja, natürlich. Das haben wir ja auch schon gesehen mit Ihrem Angriff auf das Bauhaus, mit Ihrem Antrag vom vergangenen Jahr, dass Dinge, die also im 19., 20. Jahrhundert vor allen Dingen entstanden sind, nicht als deutsch erachtet werden, zumal es natürlich auch Künstler waren, die nicht alle nur Deutsche waren im Sinne der AfD, soll also wieder das alte Mittelalter hochgezogen werden. Und das passt natürlich dazu, sehr beklemmend, gehört es einfach mit zu Ihrem Staatsbild hinzu und dazu gehören natürlich auch die Bauten. Also nicht nur Kultur mit Gesang und Tanz, bildender Kunst, sondern vor allen Dingen auch die Baukunst. Das ist also ein Strang, der sich hier sehr stark durchzieht.
Dabei orientierte sich gerade das moderne Bauhaus an den mittelalterlichen Zünften. Mike Reichel war das, der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg zum Regierungsentwurf der AfD. Morgen, da soll der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal in die Noble Académie Française aufgenommen werden. Stefan Dietjen, unser Korrespondent in Frankreich, in Paris, dass es dazu überhaupt kommen kann, ist ja gar nicht selbstverständlich. Bis vor kurzem war Sansal ja noch inhaftiert und an der Freilassung hat kein geringerer als der deutsche Bundespräsident Steinmeier seinen Anteil, so kann man sagen, oder?
Ja, das ist so. Boualem Sansal ist im November, genau gesagt am 12. November vergangenen Jahres freigelassen worden, nach einem Jahr Haft in Algerien. Er ist dort im März letzten Jahres zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, aus klar politischen Motiven. Und Frank-Walter Steinmeier hat sich intensiv für diese Freilassung eingesetzt, im Kontakt mit dem algerischen Präsidenten Abdelmadjid Tebboune. Der Kompromiss bestand dann auch darin, dass Boualem Sansal nicht direkt nach Frankreich ausgereist ist, sondern zunächst nach Deutschland gekommen ist und von dort dann Ende letzten Jahres nach Frankreich zurückgefahren ist. Er ist hier inzwischen wieder präsent, auch in der Öffentlichkeit. Letzte Woche zum Beispiel ist er hier aufgetreten bei einer Veranstaltung zum Jubiläum der Zeitung, der bürgerlich-konservativen Zeitung Le Figaro, und hat da auch erzählt von den Haftbedingungen, von den schweren Haftbedingungen. Das können wir uns mal anhören.
Et donc moi j'étais dans le pire des quartiers qui soit, c'est le quartier de très haute sécurité.
Ich war da im schlimmsten Teil des Gefängnisses untergebracht, im Hochsicherheitstrakt mit lauter Islamisten. 50-60% der Leute waren ehemalige IS-Kämpfer und Dschihadisten.
Und Boualem Sansal hat dann in seiner Art, Lächeln, mit verschmitztem Lächeln, erzählt, wie er in diesem Milieu auch empfangen wurde und ins Gespräch gekommen ist mit diesen Islamisten. Auch das können wir uns anhören.
C'est formidable. Ils me connaissent comme, voilà, c'est une légende.
Und es war großartig. Als ich da angekommen bin, haben mich alle gleich die Legende genannt. Die haben gesagt, da schau her, der kleine, nette Mann ist derjenige, der die Staatsmacht in Angst und Schrecken versetzt.
Qui mobilise l'Europe, ce petit bonhomme.
Ja, dieser Petit Bonhomme, man muss sich den vorstellen, ein schmaler Mann, auch von der Krankheit, die er auch in der Haft durchstehen musste, nach wie vor gezeichnet, aber immer mit einem verschmitzten, freundlichen Lächeln.
Sie haben es geschildert, er ist aus algerischer Haft über Deutschland nach Frankreich zurückgekehrt. Nun ist die Diskussion über Gefahren des Islamismus in Frankreich ein politisch heikles, aufgeladenes Kulturkampfthema, das Boualem Sansal immer wieder anspricht. Wie wird über ihn geredet vor der möglichen Wahl in die Académie Française?
Ja, zunächst mal ist es richtig, dass Sie sagen, es ist eine mögliche Wahl in diese Académie Française, also die Mitglieder der Akademie, 40 sind es an der Zahl, sie werden die Unsterblichen genannt, les immortels, die Wächter über die französische Sprache, die wählen ihre eigenen Mitglieder nach, immer dann, wenn Plätze frei sind. Und jetzt ist ein bestimmter Platz, der Platz Nummer 3 von einem Schriftsteller, Jean-Denis Prédin, der aus der Akademie, der ausgeteilt zurückgetreten ist, der ist frei geworden. Und es hat schon einen ersten Wahlgang im Dezember gegeben mit 6 Kandidaten. Und da ist Boualem Sansal noch nicht mit Mehrheit durchgekommen. Also das zeigt schon, er ist Teil einer Debatte. Er ist immer wieder kritisiert worden, auch für seine kritische Haltung gegenüber dem Islam. Boualem Sansal hat sich an den Debatten immer wieder seit langem beteiligt, auch in seinen Büchern sich immer wieder sehr kritisch zum Islamismus, zum politischen Islamismus geäußert, ist aber auch mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass diese Kritik, die er da geäußert hat, oft zu pauschal ist, dass er nicht nur den politischen Islamismus kritisiert, sondern insgesamt den Islam und damit islamfeindliche Stimmungen, wie sie in Frankreich ja auch sehr, sehr präsent sind, mit befördert habe. Das ist die Kritik, die an ihm geäußert wird.
Nun ist die Nachwahl ein nicht zu unterschätzender exklusiver Vorgang morgen eventuell. Sie haben ihn mehrfach getroffen. Was macht er für einen Eindruck auf Sie?
Ich habe ihn getroffen, nachdem er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor Jahren in Deutschland bekommen hat. Und ich habe ihn als einen ungemein freundlichen, sympathischen Mann kennengelernt, der das Gespräch immer wieder sucht, aber auch geprägt ist von seinen Erfahrungen an Algerien, von den Erinnerungen an eine Zeit der Liberalisierung in Algerien, in der arabischen Welt und davon, was er dann auch in seinen Büchern, etwa in dem Buch Die Narren Allahs, sehr eindrücklich beschreibt, von der Ankunft der Islamisten, die sich auch mit der Unabhängigkeitsbewegung vereint hätten nach Auffassung von Boualem Sansal und dieses Land in die Hände genommen haben und zu einem brutalen, korrupten, aber eben auch von Islamisten geprägten Regime gemacht haben.
Stefan Detjen aus Paris, unser Korrespondent über die mögliche Wahl des algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal in die Académie Française morgen. Kurden protestieren gegen Vorrücken des syrischen Militärs. Kämpfe in Aleppo. Syrien versinkt im Chaos. Waffenstillstand verlängert. Das sind Titel, typische Schlagzeilen in Tageszeitungen dieser Tage. In deutschen Städten hat es pro-kurdische Großdemonstrationen gegeben, denn die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der kurdisch geführten demokratischen Kraft Syriens, sie halten an. Mit der im Berliner Exil lebenden kurdisch-syrischen Dichterin Wadid Nabi habe ich darüber gesprochen und sie gefragt, wie ist die Situation gegenwärtig, ein Jahr nach dem Sturz von Bashar al-Assad? Was hören Sie aus Ihrer Heimat?
Eigentlich die Situation ist sehr schlecht und traurig. Und leider darüber wird in den deutschen und westlichen Medien kaum gesprochen, weil viele das Thema Geflüchteter einfach beenden wollen. Weißt du, mein Bruder lebt in Aleppo und sagt, dass Syrien sich nach und nach zu einem extremen islamistischen Modell wie in Afghanistan entwickelt. In diesem Jahr hat die Regierung in Damaskus zwei Massaker begangen. Eines gegen Aleviten und die eines gegen Drusen, zwei Minderheiten in Syrien. Und jetzt wollen sie ein neues Massaker gegen die Kurdinnen und Kurden verüben. Meine Verwandten in der Region Kobani sind aus ihren Häusern seit zwei Tagen und aus ihren Dörfern geflohen. Vor zwei Tagen haben Regierungstruppen aus Damaskus meine Dörfer besetzt, Häuser geplündert und die Menschen vertrieben. Und jetzt die Stadt Kobani, mein Geburtsort, eingeschlossen. Es gibt kein Wasser, keinen Strom und kein Internet. 5 Kinder sind wegen der kalten Wetter gestorben. Ich kann nur bestätigen, Frauen werden immer mehr und mehr aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Eigentlich, sie machen aus Syrien ein neues Afghanistan. Ich verstehe einfach nicht, das wirklich nicht, wie kann man Terror unterstützen, die aus Al-Qaida-Strukturen kommt? Die Europa, in meiner Meinung, weiß nicht vielleicht, dass diese extremistische Regierung früher oder später auch die Sicherheit Europa bedrohen wird.
Warum ist das so? Sucht der gegenwärtig amtierende Präsident Ahmad al-Sharaa zwanghaft das Land gegen den Willen der Kurden zu einigen?
Ich kann sagen, er will das Land kontrollieren und es in einen extremistischen islamischen Staat verwandeln. Er will kein Land mit Vielfalt, Freiheit, Frauenrechte oder die Rechte von Minderheiten. Vor einigen Tagen noch schnitten Soldaten seiner Armee einer kurdischen Kämpferin nach ihrem Tod den Zopf ab.
Und das ist ein symbolisches Zeichen, ein ganz, ganz wichtiges symbolisches Zeichen.
Ja, genau.
Zeichen.
Ja, genau. Und das ist kein Einzelfall, sondern zeigt die Frauenhass und extremistische Ideologie dieser Regierung. Weil wie will man die Menschen von der Einheit des Landes überzeugen, wenn man sie aufgrund ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit getötet werden? In Wirklichkeit hat er die syrische Gesellschaft auch in verschiedenen Gruppen gespalten, die gegeneinander stehen, leider.
Warum kommt es in den kurdisch verwalteten Gebieten im Norden, Nordosten zu Kämpfen?
Die Kämpfe beginnen, weil Kurdinnen und Kurden die Eintritt extremistischer islamischer Gruppen in ihre Dörfer und Städte ablehnen. Sie fürchten einen Völkermord aus Löschung durch eine Regierung, deren viele Mitglieder vor einigen Jahren dem IS oder Al-Qaida angehört haben. Außerdem, die Kurdinnen und Kurden haben auch 2014 gegen den IS gekämpft und wissen sehr genau, was es bedeutet, unter der Herrschaft einer solchen Gruppe zu leben. Ich kann sagen, die Kurden und Kurdinnen verteidigen Werte wie Freiheit, Vielheit, Vielfalt und Frauenrechte gegen eine extremistische Regierung, die Frauen und Demokratie ablehnt einfach.
Walid Nabi, ich spreche mit Ihnen nicht als Politikwissenschaftlerin oder Sicherheitsberaterin. Sie sind Künstlerin, Sie sind Dichterin, Sie sind kurdisch-syrische Lyrikerin, Schriftstellerin im Berliner Exil. Was kann Kunst, was kann ein Gedicht gegen einen Gewehrlauf ausrichten?
Ich glaube, dass das Weiterschreiben in dunklen Zeiten wie jetzt auch eine Form des Widerstands ist. Für mich ist sicher, dass zu heute, dass die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer den staatlichen Terror mit ihren Waffen bekämpften. Für mich bedeutet Widerstand als Soldat, als Dichterin, das Schreiben, Weiterschreiben zu kämpfen. Für Hoffnung, für Freiheit, für Frauenrechte, Demokratie, für offene Welt. Ja, ich kann sagen, ich weiß, dass Gedichte heute oder Kunst haben in dunklen Zeiten oft eine leise Stimme. Aber gibt den Opfer eine Stimme und das ist sehr wichtig für diese Zeit.
Und das kann man etwa nachlesen in den unsichtbaren Brüchen Gedichte von Walid Nabi, zuletzt erschienen. Jack Goldstein, US-amerikanischer Künstler, wuchs in den 60er Jahren mit der Massenkultur auf. Er machte Kunst aus bereits vorhandener Kunst, aus Bildern, Medienbildern, nach Motiven aus Werbung, Film, Fernsehen, Mode, Populärkultur. Die sogenannte Pictures-Bewegung kam am California Institute of Arts auf, wo er studierte. Zu seinem konzeptuellen Ansatz zählt, dass er heroische Autorschaft in Frage stellt. Der 1945 geborene Goldstein war in Künstlerkreisen bekannt, beim kaufenden Publikum weniger. Herausragende Werke sind jetzt im Kunstmuseum Winterthur zu sehen und Christian Gampert sah dessen Kunst unter dem Titel Pictures, Sounds and Movies.
Dies ist das Geräusch eines brennenden Waldes. Man bekommt das in der Winterthurer Ausstellung auf Kopfhörer zugespielt, während man vor einer Vitrine mit traditionellen kleinen Schallplatten steht. The Burning Forest ist Teil einer Suite von 9 7-Inch Records, auf denen auch Tierlaute oder ein Tornado zu hören sind. Die Geräusche sind alle im Studio hergestellt und völlig künstlich, und wenn man den Kopfhörer abnimmt und nur auf die Schallplatte schaut, hört man sie immer noch als innere Projektion. Das sind so die Effekte, mit denen sich Jack Goldstein 1976 beschäftigte. In den 1970er Jahren produzierte Goldstein auch 16mm Filme oder vielmehr er ließ sie nach seinen Anweisungen produzieren, die auf einem uralt Projektor laufen und ebenfalls Irritationen hervorrufen. Ein deutscher Schäferhund schaut aufmerksam in die Kamera und schlägt ab und zu an, ein Messer liegt da und färbt sich von allein blutrot, der Löwe vom Metro-Goldwyn-Mayer Filmlogo brüllt in Dauerschleife und ein von Leni Riefenstahl ausgeliehener, mit roter Farbe verfremdeter Turmspringer schwebt durch den leeren Raum und scheint in den Tod zu stürzen. All das sind Setzungen, die auf bereits bekannte, appropriierte Bilder zurückgreifen und sie beim Zuschauer neu aktivieren. Kurator Lynn Kost.
Er sagt, wir konstruieren unsere Welt aus Bildern. Und unsere Welt, das ist das Fernsehen, das sind die Medien. Und es ist eigentlich immer das Bild eines Bildes. Auch wenn wir keine Erfahrungen mit etwas haben in der Realität, wir haben ein Bild davon.
In der Tat bedienen wir uns ständig an Bildern von Dingen, die wir noch nie gesehen haben. Obwohl wir noch nie im Urwald waren oder im Weltraum, noch nie in einem Slum oder im Krieg, sind diese Bilder doch ständig präsent. Jack Goldstein treibt diese Einsicht im Sinne der postmodernen Theorie dann noch weiter. Während er sich in seinem frühen Werk an Filmbilder hielt, bieten das digitale Bild und naturwissenschaftliche Verfahren ab den 1980er Jahren die Chance, Dinge zu sehen, die wir eigentlich gar nicht sehen können. Mikroskopaufnahmen oder Bilder von Wärmekameras, Explosionen, Kondensstreifen, Leuchtspuren von Kometen, Bilder aus dem Körperinneren oder von AIDS-Viren. Die großformatigen Werke, die wir in Winterthur sehen, sind völlig makellos mit glatter Oberfläche. Aber der Vulkanausbruch, den wir wahrzunehmen meinen, ist gar keiner. Es ist keine Lava, die da fließt. Es sind künstlich hergestellte optische Ströme, die so ähnlich aussehen. Goldsteins Natur- und Technikspektakel sind absolut überzeugend, obwohl wir nicht wissen, was wir da eigentlich sehen.
Vom Fernsehen, vom Foto ging es eben weiter zum Computerbild, wo plötzlich ein digitales Bild entsteht, ein verpixeltes Bild. Und zum Beispiel so etwas hat er dann übernommen und in seine Malweise transferiert, um eben Bilder zu machen, die aussehen, als wären sie von einer Maschine produziert. Es geht auch darum, dass er als Autor hinter dem Bild verschwindet. Sozusagen, eine Maschine soll es machen oder eben Assistenten sollen es machen.
Mit Airbrush, einer Art Spritzpistole, lassen sich Werke herstellen, ohne das Bild überhaupt zu berühren. Goldstein zeigt Ameisen, kleine Flugzeuge vor Wolkenwänden, Wetterleuchten, aus einer Maschine fallende Fallschirmspringer, Abwehrfeuer im Krieg und Bilder, die aussehen wie Aufnahmen aus einem Teilchenbeschleuniger oder aus dem All. Jack Goldstein, der als Urheber hinter seinen Bildern verschwinden und unsichtbar bleiben wollte, ist dann tatsächlich verschwunden. 2003 starb er nach langer Erfolglosigkeit und Drogensucht im Alter von 58 Jahren durch Suizid. Seine avancierte Konzeptkunst wird weiterleben,
sagt Christian Gampert. Die Holocaust-Überlebende Tuva Friedman sprach heute in einer bewegenden Rede im Bundestag anlässlich der Holocaust-Gedenkstunde. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
In ihrer Rede rief Tuva Friedman die Politik dazu auf, sich deutlicher gegen den Antisemitismus zu positionieren. Wenn Antisemitismus geduldet werde, schwäche das die demokratischen Werte. Deutschlands Bekenntnis zur Bekämpfung von Antisemitismus reiche nicht aus. Es brauche mehr Kampagnen und mehr Schutz von Jüdinnen und Juden. Ferner fragte sie, ob die Welt, in der wir gerade leben, tatsächlich die Welt sei, die wir den Jüngeren überlassen wollen. Eine Welt, in der Angst und Hass herrschten. So habe es damals in den 1930er Jahren auch begonnen. Antisemitismus sei nicht verschwunden, er habe sich nur im Gewand einer antizionistischen Sprache verkleidet.
Is this the world that young people are inheriting? Is this what we're giving to them, to my children, to my grandchildren? A world filled with hatred and fear. This is exactly how it began right here in the 30s. It just began just like that. Anti-Semitism has not disappeared. It has adapted. It now is often disguised in a new anti-Zionist language.
Die 87-jährige Tuva Friedman lebt heute in den USA, wurde in der Nähe von Danzig geboren und überlebte das NS-Konzentrationslager Auschwitz, in das sie als 5-Jährige deportiert wurde. Friedman appelliert auch daran, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten. Sie selbst betreibt seit 2021 gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Enkel einen eigenen reichweitenstarken TikTok-Kanal. Nach mehreren Absagen von Auftritten von Künstlerinnen und Künstlern hat nun auch der 88-jährige Komponist Philip Glass seine Premiere im Kennedy Center in Washington zurückgezogen. Die Kultureinrichtung hatte Glass mit einer Komposition über den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln beauftragt. Im Juni sollte sie uraufgeführt werden. Die jetzigen Werke des Kennedy Centers stünden in Konflikt mit seiner Symphonie Nummer 15, schrieb Glass in einem Brief, den er auch auf X veröffentlichte. Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt mehrere Mitglieder des Kuratoriums des Kennedy Centers entlassen, selbst den Vorsitz übernommen und den früheren US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, zum Präsidenten gemacht.
Die Kulturmeldungen waren das mit Antje Allroggen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten berichten unter anderem über Sven Schulze, der zum neuen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gewählt worden ist. Ihnen einen guten Abend.